Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Liebe Rasengeflüstergemeinde, da ist die nächste Folge im Rasengeflüster. Freue mich sehr. Heute wird's mal wieder ein bisschen ausführlicher, weil wir einen Gesprächspartner haben, der sehr beliebt ist. Unsere gemeinsame Premierenfolge ist sehr gut bei euch angekommen. Das habe ich an den Reaktionen und auch an den Abrufzahlen gemerkt. Und deshalb folgt heute Teil 2. Kurze Anmerkung noch von mir. Letzte Woche war ich im Urlaub. Hab natürlich auch gemerkt, dass der ein oder andere geschrieben hat. Ich habe natürlich mitbekommen, was da in Würzburg passiert ist. Klar, für den einen oder anderen, der jetzt erst seit kurzem dabei ist, mit Sebastian haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Und deshalb tut es mir natürlich auch ungemein leid, wie die Sachen dort gelaufen sind. Wir haben natürlich ein bisschen Kontakt gehabt, aber ich glaube, der Sebastian braucht jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe, um das Ganze rekapitulieren zu lassen, die Dinge da auch ein bisschen aufzuarbeiten. Und vielleicht hat er dann mal Lust, darüber zu reden, was da im Jahr 2021 passiert ist. Und das war in Würzburg eine ganze Menge. Jetzt aber hinein in die Folge 141, die volle Packung Paco. Das ist unser zweites Mal und darüber freue ich mich sehr. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr, dass wir ein Versprechen einhalten. Ich glaube, Ende August haben wir das erste Mal aufgenommen und da habe ich ihm das Versprechen abgenommen oder abgerungen. Lass uns das doch immer mal in gewissen Abständen durchführen. Hat er gesagt, kein Problem. Also, guten Abend in den Südwesten von Deutschland. Guten Abend, Paco Testroth.
Guten Abend, Jens. Hallo.
Sehr schön, dass das klappt. Paco, Feedback auf die erste Folge. Wenn es jetzt komplett negativ gewesen wäre, glaube ich, also auf unsere erste gemeinsame Folge, glaube ich, hättest du heute Abend keine Zeit gehabt.
Dann habe ich kein Glück gehabt.
Nee, ich meinte dein so. Feedback, was du so bekommen hast.
Ach so, meins. Nein, war sehr, sehr positiv. Sehr schön. Von vielen gehört, dass sie es gerne angehört haben. Vor allen Dingen auch gerne mal ein anderes Hintergrundwissen gehört haben. Und nee, war eine coole Sache und deswegen freue ich mich sehr, auch heute wieder mit dir sprechen zu dürfen.
Ja, wie gesagt, wir wollen da so eine kleine Regelmäßigkeit reinbringen. Hast du gestern Nationalmannschaft geschaut?
Ja, habe ich mir angeschaut.
4-0, klar, Nordmazedonien, nur Nordmazedonien, aber im März hast du gegen die noch verloren als deutsche Nationalmannschaft. Ich finde schon, unter Hansi Flick wächst so wieder ein bisschen was. Auf dem Platz, aber auch neben dem Platz.
Ja, ist wieder interessant, muss ich sagen. Da ist wieder Zug drin. Das, was man ja, glaube ich, in den letzten Jahren, man kann schon sagen, seit der WM so ein bisschen gesagt hat, dass man ein Deutschlandspiel geguckt hat und ja, gefühlt konnte man dabei Wäsche machen, so ungefähr, weil es einfach nicht interessant war, hat sich wieder total geändert. Also jetzt hat man wieder diese überraschenden Spielzüge, diese schnellen Spielzüge und ja, das 1-0 war, glaube ich, schon prägnant dafür, wie schnell der Umschaltmoment war. Sowas will man sehen, das 2-0, genial von Thomas Müller. Also ja, es ist wieder einfach interessant und man kann sich doch wieder mit der Mannschaft mehr identifizieren, weil das ist einfach echt verloren gegangen in den letzten Jahren.
Kannst du dich in so einen Spieler wie Werner reinversetzen, der natürlich so ein bisschen Prügel auch bekommen hatte nach dem Freitagabendspiel gegen Rumänien, wo nicht viel zusammenlief, dann noch die sogenannte Schwalbe. Und dass er aber sagt, für mich ganz wichtig, dass ich das Vertrauen von Flick bekomme, also für Werner ganz wichtig, und dass er es ihm dann zurückzahlt. Ich glaube, Stürmer leben ganz speziell auch nochmal vom Vertrauen eines Trainers.
Ja, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber unsere erste Zweitligasaison mit Dynamo Dresden hatte ich auch so eine Phase dann, wo ich erstmal gegen Bielefeld dieses Pokalspiel hatte, wo ich, glaube ich, 4-mal den Pfosten getroffen habe in dem Spiel, was ja schon grauenhaft war und dann danach die Spiele ja oft eingewechselt wurde, immer meine Chancen hatte, aber irgendwie immer vergeben habe. Und trotzdem hat Uwe Neuhaus da immer wieder gesagt, ja, okay, aber ich weiß ja, dass du die Tore schießen kannst. Also du hast sie ja in den letzten 1,5 Jahren davor geschossen und mich dann immer wieder gebracht. Und dann ja auch gegen Bielefeld am letzten Spieltag vor Weihnachten, wo er sogar sein System dafür umgestellt hat, dass ich da sogar auch dann mit von Anfang an spielen durfte, um auch eine längere Zeit auf dem Platz zu dürfen und dann irgendwann der Ball ja auch reinging. So, das ist halt der Brustlöser und ich glaube gerade Timo Werner, der hat schon eine extrem schwierige Zeit hinter sich. Deutschland, ja, wurde oft erstmal die Debatte, dass wir keinen Stürmer haben. Ich meine, er ist Stürmer und trotzdem wird immer drüber gesprochen, wir haben keinen Stürmer. Er hat, wie viel hat er bei Leipzig gemacht? 27 oder so? Also das ist ja auch nicht so ganz nebenher und ja, dann jetzt in London wird den Lukaku vor die Nase gesetzt, da jeder sagt immer, Konkurrenzkampf ist schön und braucht man. Ja, aber wenn dir ein 115 Millionen Spieler vor die Nase gesetzt wird, dann weißt du an dem Tag, wie die erstmal die Positionierung ist in Zukunft. Das ist völlig klar und deswegen glaube ich schon sehr schwere Zeit und ja, der Junge muss Tore schießen, der kann Tore schießen und deswegen taten die zwei, glaube ich, auch sehr gut. Und ich meine, keine zwei Minuten nach dem Brustlöser zum 2-0 schießt er ein Traumtor.
Ja.
Wo er wahrscheinlich in den letzten Wochen entweder nicht mal geschossen hätte oder den Ball halt aus dem Stadion rausgeschossen hätte. Also Fußball ist verrückt und gerade das Stürmerleben ist verrückt.
Und ihr braucht diesen Brustlöser und dann läuft es auf einmal wieder. Und dann legt ihr auch dann wieder so eine Serie hin, wo ihr gar nicht drüber nachdenkt und der Ball im Tor einschlägt.
Ja, das ist aber wirklich so. Dann gehen auf einmal Bälle rein, wo du denkst, ja, aber erstmal, wie kann der Ball da hinkommen? Und zweitens, wie geht der rein? Also warum springen denn jetzt auf einmal alle zur Seite? Und vorher hast du aus einem Meter dir die Füße gebrochen vor dem Tor. Also es ist halt nicht jeder wie Ronaldo, Messi oder Lewandowski, die, wo man weiß, so, die liefern einfach ab und die schieben die immer wieder rein. Das ist halt nicht bei jedem so. Und manchmal hat man leider die Phasen, die tun immer sehr, sehr weh, weil man dann auch sehr direkt in der Kritik steht, weil man es ja auch anders gewohnt ist. Aber genauso wie wir ja oftmals gefeiert werden, weil wir die Tore schießen, ist das dann auch mal die Phase, wo man es dann aushalten muss, weil ich glaube immer, wenn man gegen die Widerstände ankämpft, dann wird es danach umso besser.
Wie geht man damit um? Also Werner hat gestern ja gesagt, man versucht das an sich abperren zu lassen, aber ich kenne dich ja auch ein bisschen, Kritik, wenn die dann aufkommt, das frisst einen dann auch schon auf und manchmal, gerade zu deiner Dresdner Zeit, hat man es dir auch angesehen, hat man gemerkt, Mensch, das lag an dir, wenn es nicht gut läuft, wenn es auch Kritik gab und du wolltest es dann auch am liebsten allen sofort beweisen und manchmal hat es dann auch nicht gleich im ersten Spiel wieder mit dem Türchen geklappt.
Ja, also ich bin da komplett anders. Timo Werner hat ja gesagt, man muss es abprallen lassen und sich gar nicht mit beschäftigen. Also wenn ich dann eine Torchance hatte, die ich nicht reingemacht habe, die gucke ich mir dann aber auch noch 200 Mal an. Echt? Weil ich einfach so gucken will, was hast du falsch gemacht oder einfach um dieses Gefühl zu kriegen. Und ich probiere mich total darauf zu fokussieren, was habe ich in der Szene falsch gemacht und probiere dann noch mehr in der nächsten Szene wieder reinzugehen, Also ich bin schon eher so ein Typ, der ja mit aller Macht, jetzt muss man's umschmeißen so. Manche sagen, man sollte dann die Ruhe bewahren, aber bisher, denke ich, war mein Weg für mich immer erfolgreich. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, ich probiere dann auch, gerade wenn man dann in Spielen danach im Interview oder so ist, probiere ich dann gar nicht zu erzählen, ja, der andere war schuld oder das war schuld. Nein, wenn ich meine Torchance nicht reingemacht habe, dann bin für mich ich schuld. Mhm. Und dann habe ich die Mannschaft in dem Moment enttäuscht, weil so wie die Aufgabe von anderen ist, die Bälle zu verteidigen oder die Bälle nach vorne zu bringen oder die Flanken zu bringen, ist es in meinen Augen meine Aufgabe, den Ball reinzuschießen. Und wenn die Jungs es schaffen, mir in einem Spiel 2, 3 Vorlagen zu machen und ich nutze sie dann nicht, dann habe ich meine Aufgaben nicht erfüllt. Und dann finde ich auch, dass man dazu stehen kann, weil ich habe es ja nicht extra gemacht. Also es ist ja nicht Schlimmes, was ich gemacht habe, aber trotzdem kann man doch dann dazu stehen und dann ja wirklich damit beschäftigen und dann im Training am liebsten noch 200 Schüsse mehr so, weil ja, ich einfach davon immer überzeugt bin, so wie man trainiert, so spielt man auch. Und deswegen probiere ich das dann mit aller Macht umzudrehen.
Wie ist denn dein Abend, wenn ihr, ich sag mal, 1-0 gewonnen habt, du das Tor aber nicht geschossen hast, aber du 200-prozentige vergeben hast? Freust du dich dann so partiell, sagst aber, ja?
Nee, freue ich mich zu 100%. Werde mir die 10 trotzdem anschauen, okay, dass ich denke, was kann ich da besser machen? Aber es gibt kaum schönere Gefühle, als ein Tor zu erzielen als Mannschaft, weil diese Emotionen, die man dann hat, wenn ein Tor fällt, die sind einfach unbeschreiblich. Und natürlich schieße ich sehr, sehr gerne Tore, aber ich bin einfach immer der Glücklichste, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt. Und ich glaube, ich bin ja auch fast immer mit der Erste, da ich ja auch am nächsten mit dran bin, der jubelt. Und es gibt auch kaum was Schöneres, als alle zusammen zu jubeln. Und wenn man dann noch ein Spiel gewinnt, also dann kann ich da schon sehr, sehr gut mit umgehen, wenn ich die nicht reingemacht habe, weil wir gewonnen haben. Aber trotzdem wird ja daran gearbeitet, dass im nächsten Spiel ich dann die auch mitmache, weil dann hätte man vielleicht 2-0, 3-0 gewonnen und schon früher entschieden.
Du bist auch immer einer, der sehr emotional jubelt. Also ich glaube, das brauchst du auch so ein bisschen, um das dann rauszulassen und das auch allen zu zeigen, dass das eben wirklich ein besonderer Moment ist, wenn ein Tor gefallen ist. Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von der Nationalmannschaft. Was traust du denn dem Team im kommenden Jahr bei dieser Weltmeisterschaft in Katar zu? Manche sagen, ja, vielleicht geheimer Geheimfavorit. Manche sagen, oh, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wenn ich mir angucke, was er da noch so auf der Bank hat, dann ist das schon ziemlich ziemlich gut und auch gerade perspektivisch mit Blick auf die EM 2024 vielversprechend. Traust du ihnen 2022 sogar schon mehr zu?
Ja, das Problem ist, dass wir auf einer Position unfassbar besetzt sind, sage ich. Auf der Zehnerposition, so mit Thomas Müller, Marco Reus, Kai Havertz, für mich Mario Götze, wenn man den in Eindhoven spielen sieht, das ist einfach wieder, also so einen Mitspieler hat jeder gerne, der die Bälle einfach so sauber hinlegt und der israelische Stürmer, der schiebt sie einfach immer nur ein in Eindhoven. Also das ist ja einfach ein Traum, von daher. Aber ich glaube, auf der großen Kernposition, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, im Mittelsturm, einer, der zuverlässig die Tore liefert, haben wir meiner Meinung nach, wenn überhaupt, nur einen. Und wenn der dann mal diese Phase hat, so wie jetzt, dann sieht man, wie eng so ein Spiel auch vor 3 Tagen wird. Und das ist halt einfach, du hast halt wirklich leider keinen, der dir in so einem Turnier 6, 7 Tore, 5, 6, 7 Tore garantiert. Den hast du nicht. So, du hast natürlich unfassbare Einzelspieler, du hast einen unfassbaren Torwart und mit ein bisschen Glück, natürlich kann sich so ein Turnier absolut entwickeln. Aber sagen wir mal, dieser Miroslav Klose, der fehlt. Und der war beim letzten großen Turnier dabei. Danach ging's nur noch runter. Und wir haben noch keinen Ersatz bis dahin gefunden, weil du halt vom Spielertypen nur Timo Werner hast, der über die Geschwindigkeit kommt. In Anführungszeichen dasselbe Problem, was Manchester City seit Jahren hat.
Ja, aber da ist liegt es auch ein bisschen am Trainer, dass der sagt, na ja, ich brauche diesen Stürmertyp. Neuner.
Definitiv, aber das brauchten wir in den letzten Jahren in Deutschland ja auch nicht. Und deswegen hat man das ja schleifen lassen. Und deswegen ist keiner mehr nachgekommen.
Aber wir sehen ja eigentlich gerade am Fall Robert Lewandowski an Haaland in Dortmund, wie wichtig diese Spieler ist, wenn du dort vorne einen Brecher hast und wenn du einen hast, der eine gewisse Quote hast. Und wir wissen es ja auch historisch bedingt. Wie gesagt, Gerd Müller, Rudi Völler, Rummenigge, Klose, wie sie alle hießen, Klinsmann, die haben ja alle getroffen und gescored und haben wichtige Tore geschossen. Nicht immer schöne, aber wir hatten ja immer Mittelstürmer. Ist das dann komplett vernachlässigt worden, weil wir gesagt haben, wir brauchen eher Schnickser, die ein bisschen im Mittelfeld gut aussehen können?
Naja gut, man muss aber auch ein bisschen so die Vereine sehen. So, wenn ich jetzt einfach mal runterdenke, wir reden jetzt gar nicht von Bayern, Dortmund, aber wir reden einfach mal von Eintracht Frankfurt, die einen Jovic vor 3 Jahren geholt haben, von nichts, der war ja nichts, aber sie haben einem Spieler eine Chance gegeben und anderen Spielern, vielleicht deutschen Spielern aus der zweiten Liga oder so, haben diese Chance mal nicht bekommen, dass sie einfach mal zeigen können, vielleicht funktioniert es ja. Beim Jovic hat man ja auch einen komplett unvollständigen Spieler geholt. So, wenn das mal so gewesen wäre, so, es ist ja wirklich so, ich glaube in Deutschland, ich habe jetzt letztens noch gelesen, wir haben, glaube ich, 2 deutsche Stürmer in der ersten Liga. Das ist, glaube ich, Selke und Petersen von Freiburg. Ansonsten fällt mir keiner wirklich so ein. Und das ist ja, da ist ja schon das Problem, dass man ja auch vielleicht gar nicht mehr die Chance bekommt. Woher wissen wir denn, dass ein Simon Terodde bei Leverkusen oder man muss nicht mal nur von Bayern reden, weil das sind die Besten. Aber reicht ja schon Leverkusen oder Wolfsburg? Woher weiß man denn, dass er da nicht funktioniert hätte? Wo hatte er die Chance? Er hatte die Chance bei einem, in Anführungszeichen, kleinen Verein wie 1. FC Köln, die dauerhaft gegen den Abstieg gespielt haben in den Jahren, wo ganz andere Spielertypen gefragt werden. Da war nämlich der Ball beim Spieler 40, 50 Meter vom Tor entfernt. Also gar nicht die Stärken von Simon Terodde. Wenn der aber vielleicht bei einer höheren Mannschaft gespielt hätte, bei Leverkusen, bei Wolfsburg, die den Ball auch schon in diese Position tragen, da wo Schick sie jetzt abschließt oder Weghorst, ja, wer weiß denn, ob er es nicht da auch gemacht hätte. Und in dem Moment, wenn das passiert wäre, hätten wir einen großen deutschen Stürmer gehabt.
Hat Mats Hummels übrigens in seinem Podcast auch gesagt, er hat gesagt, wenn Terodde zum Beispiel in Dortmund spielen würde, glaubt er, dass Terodde möglicherweise zweistellig treffen würde. Ob der jetzt Stürmer Nummer 1 oder Stürmer Nummer 2 wäre, sei mal dahingestellt. Aber er glaubt, weil er eben der klassische Strafraumstürmer ist, würde er so viel mit Bällen gefüttert werden, dass er da auch knipsen würde.
Aber wir haben ja einen gehabt mit Sandro Wagner, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. Der hat bei Bayern München, war Nummer 2, hat aber trotzdem seine Spiele gemacht und ja auch seine Tore gemacht, immer bei Bayern. Aber den wollte, der damalige Bundestrainer wollte ihn ja dann nicht haben. So, in dem Moment hat man es ja verpasst, einen Stürmer. So, der hätte mit Sicherheit dann auch noch weiter dann in Deutschland gespielt und weil dann hätte es ja gemerkt, okay, hier ist doch noch viel mehr möglich. So, vielleicht kann ich noch länger Nationalmannschaft spielen. Da hätte man jetzt einen haben können. Da wollte man den zu dem Zeitpunkt aber nicht, hat man auf andere Typen gesetzt und ich glaube, deshalb ist das so gekommen. Und Ich weiß nicht, ich habe es ja auch immer so zu meinem Vater noch in der Sommerpause gesagt, warum hat man hat, wie viele Spieler hat man ins Trainingslager mitgenommen? 24, 25? Warum hat man als Beispiel einen Serdar Dursun nicht mitgenommen? Der Junge hat, ich glaube, in den Monaten März, April, Mai 15 Tore geschossen. Die Tore in der A-Nationalmannschaft sind bestimmt nicht kleiner oder nicht größer. Man hätte ihn doch mit in dieses Trainingslager mitnehmen können, einfach zu gucken, wie verhält er sich da? Kommt er damit klar oder ist es wirklich drei Stufen zu groß für ihn? Sondern hätte man nach den 2 Wochen Trainingslager gesagt, Junge, war schön, dass du hier dabei warst, das ist alles eine Nummer zu groß für dich, das macht keinen Sinn. Aber vielleicht hätte der da auch genauso seine Tore gemacht, wäre da mitgeschwommen, hätte sich mehr entwickelt und du hättest auf einmal einen Stürmer gehabt, der dir einfach gefehlt hat. Du konntest einfach bei der WM, was hat ein Jogi Löw am Ende gegen England eingewechselt? Ich glaube, der hat doch den Süle vorne rein eingewechselt, um nochmal einen Brecher. Ja, das ist ja, also was soll man dazu noch sagen? Und der Junge hat in den letzten 3 Monaten 15 Tore gemacht. So blind kann er ja nicht gewesen sein, aber das ist halt so ein bisschen immer auch immer, ja, der Mut.
Jetzt hat Matthäus gesagt, er würde über Terodde nachdenken.
Ja, also Simon ist ein guter Freund von mir. Wir kommen ja aus der gleichen Stadt.
Ja.
Ich habe es schon oft genug gesagt. Also nimm ihn doch einfach mal mit. Und wenn du dann siehst, es geht gar nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wir haben gestern Abend gespielt gegen Nordmazedonien. Deutschland hatte, weiß nicht, 80% Ballbesitz und 45 Flanken geschlagen und 20 Torabschlüsse. Das ist ja nicht, dass er da jetzt irgendwo unfassbare Tiefenlaufwege machen muss. Wenn wir jetzt vielleicht gegen England oder Frankreich spielen, wo ich sage, okay, vielleicht kann er sich gegen diese Gegenspieler nicht mehr durchsetzen, weil die halt einfach ganz andere Voraussetzungen haben. Aber in diesen Spielen kannst du es doch erstmal sehen. Und wenn ein Spieler auf einmal mehr spielt und merkt, hey, ich schieße meine Tore, ich habe schon 6, ich habe schon 7 in der Quali, ja, dann fängst du auf einmal vielleicht auch an gegen die Großen, weil deine Nebenleute, die hast du ja. Und wenn ein Leroy Sané über links geht und die Flanke da rein donnert und Terodde steht 11 Meter vor dem Tor, ja, dann ist er drin. Ob da, weiß nicht, ob da Lloris im Tor steht oder ob da,
Dann hat
ja,
mazedonische Keeper drin steht,
oder
ja.
der oder ein Zweitligatorwart.
Richtig.
Also glaube ich dann nicht, dass das ein Unterschied ist, aber ich meine, ich kann mich täuschen, dass es vielleicht alles so schnell ist, aber wenn man nie die Chance gibt oder nie den Mut hat, dann wird man es nie erfahren. Und dann werden wir
Ja,
noch lange warten.
vielleicht kann man auch wirklich aus der Not eine Tugend machen. Sag mal was zu Terodde. Der hat ja jetzt vor der Länderspielpause sein 153.
Ja.
Tor geschossen. Ist damit der Zweitliga-Knipser schlechthin. Jetzt noch gemeinsam mit Dieter Schatzschneider. Mit Dieter Schatzschneider würde sich das nicht lange teilen. Bald wird er der alleinige Torjäger in der zweiten Liga sein. Manche sagen, er kann es eben nur in der zweiten Liga. Du hast gerade schon gesagt, nee, er hat eben zu wenig Chancen in der ersten Liga gehabt. Aber der Typ ist schon Bombe.
Ja, mega. Mega einfach von seiner ganzen Art. Ja, absolutes Vorbild und hat halt auch in einer schwierigen Zeit. Ich meine, er hat denselben Trainer, den ich auch schon mal hatte, eine Anfangszeit gehabt mit Uwe Neuhaus in Berlin. Da hat es am Anfang ja nicht so funktioniert, ist er ja dann nach Bochum gegangen und ist da ja zum Torschützenkönig geworden. Also klar, er hat jetzt das große Glück, dass er schon immer bei den Top-Mannschaften spielt mit Stuttgart, Hamburg und Schalke, wo es definitiv, sage ich, einfacher ist, Tore zu schießen, weil wenn ich jetzt gerade das letzte Tor gesehen habe, Drexler legt dir den Ball halt 11 Meter vor dem Tor auch mal rüber und du schiebst den ein. Trotzdem hat er halt aber auch in Bochum auch sein Tor gemacht und das war damals keine Spitzenmannschaft. Also der weiß einfach, wie er es machen muss und er kann rechts, links und mit dem Kopf. Was willst du noch mehr können als Stürmer?
Ja, und vor allen Dingen, du sagst es klar, jetzt immer bei den Spitzenvereinen der zweiten Liga. Aber er scheint sich ja dort auch relativ schnell zu akklimatisieren und zu sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt schieße ich hier meine Tore.
Ja, ich glaube, es ist ja auch einfach jeder froh, ihn in der Mannschaft zu haben, weil, wie wir, glaube ich, auch wenn wir auch noch mal am Anfang, jeder hat seine Aufgabe und seine Aufgabe ist es, Tore zu schießen. Und da er die erfüllt, ist jeder froh, ihn dabei zu haben. Und man muss ja einfach mal sagen, also, wenn er denn noch wirklich unfassbar schnell jetzt wäre, was ihm wahrscheinlich ja immer vorgeworfen wird, ja, dann würden wir aber auch über diese ganzen Clubs nicht reden, weil dann würde er wahrscheinlich bei Real Madrid im Sturm spielen, weil dann wäre er einfach
Komplett.
Weltklasse. Wenn er schnell wäre, links, rechts und mit dem Kopf und einen guten Körper, dann was willst du denn noch mehr haben? Also von daher, aber er ist halt einfach ein Torjäger.
Und Schalke 04, muss man ganz klar sagen, ohne Terodde, das würde dann, weiß Gott, nicht so gut aussehen. Also sie sind auch schon von seinen Toren mächtig abhängig. Jetzt zuletzt lief es auch mal ohne einen Terodde-Tor, aber zuletzt bei den Spielen
Aber
davor hat er ja hauptsächlich mit seinen Toren dazu beigetragen, dass sie überhaupt gewonnen haben.
erinnere dich an das Spiel in Kiel, wo sie mausetot waren und zweimal ein Freistoß von der Mittellinie reingeschlagen haben und er hat sie einfach beide reingemacht.
Rostock
Das ist nun
genauso.
mal das Rostock ganz genauso. Ne? Deswegen, der Junge ist schon Wahnsinn und er wird sie hoffentlich auch wieder dieses Jahr hochschießen.
Sind wir mal sehr gespannt, wie das weitergeht mit Schalke 04. Also wie gesagt, die haben sich ja jetzt auch gefestigt. Lass uns in der zweiten Bundesliga bleiben und lass uns mal zunächst über den SV Sandhausen reden. Soll sich jemand ganz gut auskennen. Ihr wart jetzt im Trainingslager, Paco, unter dem neuen Trainer. Der hat gesagt, ja, ich muss die Mannschaft halt jetzt auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Hatte zwei Spiele, ein Sieg, dann eine Niederlage. Aber ich glaube, die Länderspielpause kam für euch auch jetzt nicht zum allerschlechtesten Zeitpunkt, damit man auch noch mal an ein paar Stellschrauben drehen kann.
Ja, definitiv. Also das erste Spiel war top. Gewinnen wir direkt in Hannover 2-1. Natürlich war auch ein bisschen Matchglück dabei und das braucht man auch mal dann in der Phase. So, dass wenn ich gerade an das 2-0 denke, wo Ron-Robert Zieler eine Idee hatte, das braucht man halt wirklich mal. Aber das Heimspiel danach, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir haben gedacht, okay, jetzt haben wir den ersten Schritt getan. Jetzt stoßen wir auch den Bock zu Hause um. Und dann kam halt dieses Debakel. Anders kann man es nicht nennen gegen Darmstadt zu Hause. Das hat schon reingehauen. Von daher war es jetzt ganz gut und ich glaube auch für unseren Trainer sehr, sehr wichtig, weil er ist ja mitten in der Woche vor Hannover eingestiegen. So, dann hatte man den Sieg, dann ja, probiert er sich irgendwie die nächste Woche entlang zu hangeln und jetzt hatte er 2 Wochen, wo er wirklich auch seinen Input geben, beziehungsweise eine Woche ist er erst um Input geben konnte. Und dann hoffe ich, dass wir es am Sonntag in Rostock sehr, sehr viel besser machen als Darmstadt, weil ja, es ist jetzt auch wirklich schon, ne, es ist nicht mehr nur 5 vor 12, es ist schon 2 Minuten vor 12. Also ist jetzt auch in der Zeit, dass wir abliefern müssen.
Ja, ich finde auch gut, das zeigt eben auch deine Erfahrung. Manch einer sagt, na ja, mein Gott, es ist jetzt, ich glaube, wir sind der 8. Spieltag, also lass mal die Kirche im Dorf. Aber ja, je länger du dort unten hinhängst und du dich nicht freischwimmen kannst, dann weißt du auch, ja, das wird uns wahrscheinlich die gesamte Saison beschäftigen. Und schlimmer wird es dann eben, wenn du gewinnen musst, also wenn es dann in der Rückrunde diese Do-or-Die-Spiele gibt.
Ja, definitiv. Und wir haben noch 8 Hinrundenspiele. Man sagt ja so, um drin zu bleiben, 40 Punkte, so 20 Punkte pro Serie. Wir haben jetzt gerade 7. Das bedeutet, aus den 8 müssen wir mindestens 4 gewinnen und einen Unentschieden holen, um auf die 20 zu kommen. Bei den Gegnern, die wir haben, ist das eine Hausnummer. Also muss man wirklich sagen. Deswegen Anfang, 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 weil ja, du hast es leider schmerzlich erfahren mit Dynamo Dresden, die damit nicht angefangen sind. Und dann in der Rückrunde aufholen wollten vor 2 Jahren, haben es dann in den ersten Momenten auch geschafft und dann kam noch Corona, ja, und dann ist alles zusammengebrochen, muss man ja wirklich sagen. Also, ich habe es jetzt in den letzten Jahren mit Aue immer erlebt, wir sind immer bombig gestartet und waren erstmal aus dem Gröbsten raus. Und dann konntest du immer in diese Spiele gehen. Ja, wenn wir gewinnen heute, ist natürlich wieder Weltklasse. Wenn wir nicht gewinnen, nur punkten, ja, aber wir haben doch ein gutes Polster und du spielst viel befreiter und du gewinnst viel mehr, als wenn du die Situation, denke ich, nicht hast. Und ja, ich habe keine Lust, da unterm Strich rumzudödeln. Da will man schon weg. Also, das ist keine Situation, die mir gefällt. Und
Diese
das wollen wir ganz schnell
Hamstermentalität
ändern.
ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Also wenn man sich was angefuttert hat, von dem man dann auch zehren kann. Auch jetzt gerade in dieser kälteren Jahreszeit, ist das, glaube ich, für eine Fußballmannschaft auch, ganz wichtig. Wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, wie ihr es in Aue gemacht habt, wie gesagt, von einem guten Saisonstart dann zu zehren. Und dann geht man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ja in die Spiele rein. Und dann frisst, die Angst einen nicht gleich auf, wenn man Gegentor kassiert und sagt, na, wir brauchen ja heute unbedingt einen Punkt. Und dann geht wieder was schief und das merkt man ja dann bei Kellerkindern.
Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja nichts planen in dieser Liga. Also wenn ich mir dann Erzgebirge Aue angucke, die 4 Punkte, die sie haben, die haben sie geholt gegen Schalke, Hamburg, Nürnberg und St. Pauli. Also das sind für mich die 4 Spiele, wo du vorher eigentlich, wenn du drauf guckst, sagst, okay, die werden sie wahrscheinlich wohl verlieren. Ne? Und da holen sie einfach ihre Punkte. Und gegen andere Teams, wo du denkst, da könnten sie gewinnen, da verlierst du. Also das ist ja einfach alles nur verrückt. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, wo stehen sie denn alle? Schalke, Bremen, Hamburg, Hannover. ist ja einfach nicht planbar in dieser Liga. Also was du hast, das hast du. Und das nimmt dir keiner mehr und kriegt die Kuh so schnell wie möglich vom Eis, weil so lange braucht man da nicht drinstehen.
Lass uns bei euch bleiben. Du hast schon ein bisschen erzählt, war wichtig, ins Trainingslager zu gehen, weil sicherlich der Trainer die Mannschaft kennenlernen muss und weil auch ihr euch noch ein bisschen kennenlernen müsst, weil der Umbruch war schon gewaltig im Sommer. 15 neue, 19 Abgänge. Also da wurde ja schon ein ordentlicher Schnitt vollzogen.
Ja, definitiv. Und du musst ja bei denen auch bedenken, die geblieben sind, die haben dieses ganze Negativerlebnis der letzten Saison drin, wo man wirklich, ich glaube, um ein Tor, was wir ausgerechnet mit Aue in der 80. Minute geschossen haben gegen Osnabrück, dadurch ist ja Sandhausen drin geblieben. Also bis zu dem Moment waren sie ja noch in der Relegation, beziehungsweise hätten ja auch noch absteigen können. So, das hast du nur im Kopf, jetzt geht's los, dann denkst du wieder, oh, jetzt geht das wieder los. Dann hast du 15 Neuzugänge geholt, die mussten sie auffinden. Dann hatten wir extremes Verletzungspech in den ersten Wochen. Ja, wenn es klappt, wenn du am ersten Spieltag direkt gewinnst, dann alles kein Problem. Ich sag dir, dann findet sich das ganz schnell, dann spielt das viel schneller. Wenn nicht, dann probierst du eine neue Aufstellung auf, dann probierst du die Aufstellung aus, dann ist das wieder, dann wird viel geändert und je schwieriger wird es dann zusammenzufinden, weil ja, da kann sich auch keiner hervorheben, der sagt, so, ich nehme dieses Ding jetzt in die Hand, ich führe die Mannschaft jetzt ein bisschen mehr, weil wenn es so schlecht läuft, wie es bisher bei uns gelaufen ist, ja, dann hängt da jeder absolut mit drin und da kann keiner dann sagen, okay, ja, mich betrifft das alles nicht so, ich gehe jetzt hier mit klarem Kopf durch. Das ist eine schwierige Situation, deswegen hoffe ich jetzt wirklich, dass wir jetzt nochmal den Reset-Knopf drücken können und habe jetzt dann bis Weihnachten erstmal Vollgas geben können und vor allen Dingen auch Punkte holen.
Ist es ein Vorteil, dass Schwarz Sandhausen schon ein bisschen kennt, auch die ganze Gemütslage und wie der Verein funktioniert?
Ja, definitiv. Also ich glaube einfach, man hat es jetzt ja auch am Trainingslager gesehen, dass der Verein weiß, was will der Trainer, was verkörpert der Trainer und der Trainer weiß auch, so, was kann ich machen im Verein? Was mache ich lieber nicht? Also was sind Dinge, wo vergeude ich meine Kraft? Und da er gesagt hat, er möchte ins Trainingslager, unser Präsident und Geschäftsführer genau wissen, okay, wenn er das macht, dann wird er aber auch im Trainingslager das und das umsetzen und dann werden wir den und den Ertrag da hoffentlich herauskriegen. Also wird dann viel schneller gesagt, ja, dann machen wir das. Weil ich meine, auch Sandhausen hat Corona durchlebt und ich glaube nicht, dass das Geld ja wirklich so auf der Straße rumliegt, dass man mal eben sagt, ja komm, fahrt ihr mal eben ins Trainingslager. Klar, ist doch alles da, ist doch gar kein Problem. Ich meine, das ist ja schon eine Bemühung und die wurde sofort, so wie ich es mitbekommen habe, genehmigt und da sieht man ja schon, dass er schon eine andere Position hat als vielleicht manch anderer. Und der vielleicht auch gekommen wäre. Also er hat ja schon was vorzuweisen. Er hat ja. 1000, glaube ich, auch mal mit negativer Punktzahl in die Saison gestartet und hat es da geschafft. Also von daher, ich glaube, 3 Jahre war er hier, 3 Jahre erfolgreich. Natürlich ist das von Vorteil. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass wir das, was wir jetzt trainiert haben, auch umsetzen können.
Testspiel habt ihr gewonnen gegen VfB Stuttgart. Du hast getroffen. Glaube ich auch für dich jetzt auch wichtig, jetzt endlich mal, nachdem ja der Start auch verletzungsbedingt ganz, ganz schwierig war, jetzt mal in den Flow zu kommen.
Ja, hundertprozentig. Ich war schon mal froh, dass ich gegen Heidenheim in meinem Kurzeinsatz, wo ich das erste Mal dann wieder gespielt habe, direkt ein Tor schießen konnte, weil, wie wir anfangs schon gesagt haben, es ist halt einfach so, ja, so das erste Tor ist schon mal abgehakt, so für den neuen Verein, so da entsteht nicht so ein gewaltiger Druck, hey, der trifft ja auch nicht. So, danach das Spiel gegen Hannover, da hatte ich leider nochmal wieder auch einen kleinen Rückschlag, so dass ich da gar nicht zum Einsatz kommen konnte. Dann jetzt gegen Darmstadt, so das war ich zum ersten Mal so, wo ich sage, ja, da habe ich jetzt auch einen Platz gestanden. Das Spiel war jetzt nicht so schön, gerade auch für mich als Stürmer. Aber so jetzt Stuttgart habe ich eine Halbzeit gespielt, dann auch getroffen. Wir haben das Spiel gewonnen. Das tut unheimlich gut. Und vor allen Dingen jetzt die Trainingseinheiten zu haben, dass ich einfach jede Trainingseinheit mitmachen kann und wieder Gefühl auch in meinen Körper finde, weil das ist das Wichtigste. Und jetzt haben wir noch eine Woche bis Rostock und dann denke ich auch, dass ich auch persönlich in einer guten Verfassung bin. Endlich wieder.
Das Spiel dann bei Hansa Rostock. Wenn die schulst du um zum Biathleten? Hab gehört, ihr habt Teambuilding gemacht und hab's auch gesehen. Bisschen Biathlon. Würdest du einen guten Wintersportler abgeben?
Ich habe Gold geholt, ne? Also, das war schon sehr überraschend. War unfassbar anstrengend. Also, muss ich wirklich sagen, wir haben da eine 2 Kilometer Laufrunde gehabt, aber das war 2 Kilometer gefühlt nur berghoch oder 1,8 Berg hoch und 200 runter am Ende. Mhm. Plus dann 5 Schüsse, dann nochmal 2 Kilometer und 5 Schüsse. Aber ja, wie du mich ja auch kennst, da ging es um Pokal, da ging es um Sieg und
da trainiere ich dann
gerne. Ja, und ich hatte auch ein Bombenteam, also läuferisch war das schon, ich glaube, schon fast das Nonplusultra bei uns. Das hat schon Spaß gemacht.
Aber Achtung da vor den Biathleten nochmal gewachsen, wenn man es mal selbst ausprobiert hat in so einer abgewandelten Form?
Vor allen Dingen, man muss sich ja überlegen, wir haben, glaube ich, auch 50 Meter liegend mit Auflegen auf eine 11,5er Scheibe geschossen. Mhm. Die Biathleten schießen 50 Meter liegend, nicht aufliegend, auf eine 4,5er Scheibe. Ich habe die gar nicht gesehen, so klein war die. Und die schießen da teilweise 5 aus 5 und ich glaube, die legen auch noch ein anderes Tempo hin und ich glaube, über 2 Kilometer, da fangen die gar nicht erst an. Also ich glaube, da ist eine Runde 10 Kilometer oder so. Also unfassbar, was die da leisten, was die machen, unfassbar.
Wahnsinn. Ja, muss man wirklich sagen, die Wintersportler, das ist auch ja wirklich eine Klasse für sich und Biathlon auch eine spektakuläre Sportart. Du hast schon gesagt, ihr jetzt am Wochenende bei Hansa Rostock, natürlich ein wichtiges Spiel, steht ja fast ein bisschen mehr unter Druck als Hansa.
Nicht nur ein bisschen, also sehr, sehr viel mehr. Hansa Rostock hat sein letztes Spiel hatte schon so ein in Anführungszeichen Do-or-Die-Spiel gegen Holstein Kiel, wo ich glaube doch viele gedacht haben, okay, Kiel hat jetzt in Paderborn gewonnen, jetzt werden sie dann auch Rostock zu Hause wahrscheinlich besiegen und dann sind sie wieder in der Spur und dann wäre Rostock ganz unten mit drin gewesen. Haben da sehr, sehr souverän gewonnen, also muss man wirklich sagen. Und ja, ich glaube, ein paar Duelle mit Rostock habe ich mir schon geliefert, also was da auf uns am Sonntag zukommt, das weiß ich schon und aber ist doch einfach auch geil.
Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt einen Trainerwechsel schon erlebt in dieser Saison. Es war also auch nicht der erste Trainerwechsel, den du in deiner Karriere erlebt hast. Vielleicht kannst du mal so allgemein erzählen, wie ist denn das für einen Fußballer? Klar, jeder Trainerwechsel ist anders, das wissen wir auch. Aber wie erlebt ein Fußballer ganz nüchtern sachlich, sagt er, okay, krieg jetzt einen neuen Chef, ist halt so, ist Profifußball.
Also ich muss erst sagen, es war erst mein dritter Trainerwechsel in meiner Karriere, zum Glück. Und zwei davon waren nicht aus sportlichen Gründen. Also in Aue beide mit Dirk Schuster und Daniel Mayer. Das heißt, es war der erste Trainerwechsel, der aus meiner Meinung nach sportlichen Gründen war. Und ich sag dir ganz ehrlich, Jens, der Tag war absoluter Horror. Der war absoluter Horror. Erst als Stefan Kulowitz vor uns stand und Kleppo und sie sich verabschiedet haben. Meine Gefühlslage, eine Katastrophe, weil ich mich auch einfach selbst unfassbar schuldig gefühlt habe. Ich konnte zwar noch nicht viel spielen, aber trotzdem fühle ich mich ja schuldig, dass ich nicht gesund war. Weil ich denke dann immer, boah, was hätte ich mehr machen können, dass ich gesund gewesen wäre, hätte ich vielleicht helfen können. Also das war einfach ein ganz, ganz schlimmer Moment, wie die vor uns standen, zumindest ging es mir so, und dann so gesagt haben, weil sie haben ja wirklich alles gegeben, jeden Tag von morgens bis abends gearbeitet, uns geholfen, aber wir haben es ja einfach verkackt, muss man ja einfach so sagen. Und dann sind wir schuld darauf, dass die gehen. Ja, und dann war ja auch eigentlich geplant, dass dann 20 Minuten später oder so Alois Schwarz sich in der Kabine vorstellt. Und dann waren halt aber auch bei uns ja 3-4 Mann, die gesagt haben, ey, lasst uns jetzt mal bitte kurz eine Stunde alleine. Also für mich war der Tag grausam. Vielleicht muss man im Profifußball da anders sein. Kann sein, dass man das viel, viel trockener abnimmt. Aber ja, für mich war es eine Riesenniederlage, also dass zu diesem Trainerwechsel kam. Und da musste doch meine Frau am Abend herhalten, dass ich ein bisschen mir das von der Seele reden konnte, weil das hat mich schon bedrückt und das ist schon mein Ziel, dass ich nicht noch einen Trainerwechsel in meiner Karriere erlebe, weil, wie gesagt, ich war bisher beglückt dadurch, dass ich noch nie einen hatte, wirklich, noch nie sportlich. Und du musst ja auch im nächsten Moment denken, so, dieses Trainerteam war zum Beispiel total von mir überzeugt, hat mich geholt. So, da ist ja eine andere Position. So, da kommt ein neuer Trainer, der will vielleicht wieder ganz was anderes, will vielleicht ganz andere Spiele haben oder ist gar nicht von dir. So, du fängst ja trotzdem wieder irgendwo bei Null an. Und das ist ja auch eine komische Situation. Du musst wieder anders trainieren, weil du willst dich ja wieder mehr zeigen. Für viele ist es eine Chance, klar, aber ja, ich bin ja schon eher ein Gewohnheitstier so und ich habe mich schon so mit diesem Trainerteam sehr wohl gefühlt und also freue mich jetzt auch unfassbar aufs neue Trainerteam. Sehr interessante Gespräche schon gehabt, aber der Tag an sich war eine absolute Katastrophe und ging mir sehr, sehr nah.
Ja, das finde ich aber wirklich beachtlich. Und ich wusste wirklich nicht, ich dachte, gerade auch zu Bielefelder Zeit hast du mal das in Dresden nicht, das ist mir klar. Aber boah, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Aber dann lass uns mal, weil du das jetzt schon so indirekt erwähnt hast, nochmal, wie hast denn du den Trainerwechsel bei deinem Ex-Verein wahrgenommen oder mitbekommen? Das war ja nun ein Trainer, der nicht mehr so unbedingt auf dich gezählt hat. Du kannst erzählen, was du willst. Ich sag dir mal meine Meinung. Ich habe im Sommer gesagt, der Kollege Schipilewski ist einer der ersten Anwärter auf den ersten Trainerwechsel. Leider konnte man bei keinem Wettbüro in dieser Welt darauf setzen. Sonst, das wäre mir wahrscheinlich ja, ein Zehner wert gewesen. Ich wette ja zart. Hab mich am Ende so ein bisschen leicht bestätigt gefühlt. Du wirst jetzt sicherlich nicht die Säge gemacht haben, so schätze ich dich jetzt nicht ein. Aber was fühlt man in dem Moment, wenn man merkt, Mensch, hätten sie mich mal behalten?
Was fühlt man? Ja, Bestätigung in deiner Leistung der letzten Jahre nochmals.
Okay.
Also schon definitiv, weil es lag bestimmt nicht nur an mir, aber ich glaube schon, dass ich ein relativ wichtiges Puzzleteil im System Erzgebirge Aue war in den letzten 3 Jahren. Und wir waren in den letzten 3 Jahren, haben wir die 3 letzten Plätze, aber sowas von nie gesehen. Da hatten wir nie was mit zu tun. Und das ist für einen Club wie Erzgebirge Aue eigentlich wie Champions League. Also muss man ja wirklich sagen, das war du bist halt immer jede Saison als der Außenseiter reingestartet. Und hat es nie da was mit zu tun. Also habe ich ja immer gesagt, okay, so viel habe ich nicht verkehrt gemacht. Und ja, wenn man dann so mitgeteilt bekommt, so dich brauchen wir nicht mehr, weil ja, reicht halt nicht. Und es läuft dann doch eigentlich deutlich schlechter, als da mit mir war. Dann denkt man sich schon, naja gut, dann war es wohl doch die falsche Entscheidung, was die du da getroffen hast. Und aber die Konsequenzen, ja, jeder muss ja immer für sein Handeln die Konsequenz übernehmen, und das waren halt die in dem Fall, aber.
Ja, aber es ist natürlich schon hart, weil ich sag mal, der Verein hat ja alles auch auf den neuen Trainer ausgerichtet, hat ja auch Spieler für ihn geholt, hat auch Spieler abgegeben, wie dich zum Beispiel. Und jetzt nach ein paar Spieltagen merken sie, funktioniert überhaupt nicht. Also da ist ja Aue jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, hat ja auch schon bei anderen Vereinen gegeben. Es ist natürlich schon irgendwie heftig.
Ja, es ist absolut brutal. Definitiv. Du hast ja eine komplette Philosophie, aber dieser Fußball ist halt aber auch rigoros mittlerweile, ne? Also das muss man wirklich sagen, so. Aber was hätten sie machen sollen? Also jetzt mal ganz ehrlich, du an der Stelle, was hätten sie machen sollen? Sie haben ja wirklich gesehen, die ersten Spiele, ja, okay, da war es noch okay. Und dann ging's deutlich berg. Aber man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen, diese 10 Minuten im Spiel gegen Sandhausen, wo ich glaube, Dimitri Nazarov 3 100-prozentige hatte. Wenn er 2 davon macht, gewinnen sie dieses Spiel wahrscheinlich 3-1. Und dann läuft vielleicht die ganze Sache ganz anders. Dann ist jeder davon überzeugt, oh, das funktioniert ja, das, was wir machen, das passt, das ist super. Dann redest du von einer ganz anderen Situation. Und da war halt der Knackpunkt, es ging in die ganz andere Richtung. Hm. Ja, aber was hättest du als Verantwortlicher gemacht? Ich meine, es war ja schon wirklich, ich kann es ja sagen, als außenstehender Fußballfan und der mit Sicherheit jedes Spiel von Aue immer noch guckt, man kann ja schon ehrlicherweise sagen, wirkte schon sehr, sehr leblos, die Auftritte in den letzten Wochen.
Ich glaube, wenn du nach Paderborn nicht mehr gehandelt hättest, dann hätten sie auch jedem gesagt, wie lange wollten ja noch warten?
Was hätten die Verantwortlichen denn machen sollen in der Situation? Ja. Sie hatten die Hoffnung, dass sie einen neuen Weg gehen können, der sich vielleicht auch in den nächsten Jahren ausgezahlt hätte, aber die Punktzahl wurde ja immer weniger und die anderen haben ja immer mehr gepunktet, also.
Aber wir haben ja neulich hier drüber gesprochen mit dem Journalistenkollegen, mit Thomas Nahndorf. Und der hat gemeint, in der Saison, wo du wirklich die schwierigste zweite Liga aller Zeiten hast, jemanden zu holen, der die zweite Liga nun mal gar nicht kennt, der das Erzgebirge nicht kennt. Das ist ja alles ein bisschen auch speziell. Auch die Mentalität der Menschen, die Mentalität des Vereins dorthin kommt. Das war schon gewagt. Also das ist jetzt nicht beim Roulette-Spiel einfach mal schwarz oder rot, sondern du gehst auf eine Zahl, auf die 17, und die muss kommen. Und die kam eben nicht. Und du bist all in gegangen und hast verzockt.
Ich habe das immer gesagt, Jens, mein größter Vorteil in Aue war, dass ich 3 Jahre in Dresden gespielt habe. Mhm. Weil die Mentalität der Fußballfans im Osten ist eine komplett andere, als ich je zuvor erlebt habe. Ich sage das immer, wenn die Hymne kommt, im Osten die Fans singen sie nicht, sie schreien die. Da war eine absolute Inbrust dabei. Das habe ich 3 Jahre in Dresden erlebt und genauso auch in Aue.
Das Steigerlied das einfach, wird mit absoluter Inbrust. Nee,
das war pure Liebe, als es gesungen wurde. Und das habe ich so vorher nicht gelebt. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich kannte die Mentalität, die gefragt wurde im Osten, kannte ich durch die 3 Jahre schon. Ich glaube, das hat es mir leichter gemacht. Und das war natürlich, und wenn ich bleibe dabei, in Deutschland sollte man nicht zu viele Fehler machen, dass man immer nur von RB Leipzig spricht, von der RB Leipzig-Philosophie. Die ist für mich einmalig, die konnte Leipzig, aber Leipzig hat halt aber auch 3,50 Euro auf dem Konto und können sich wirklich die absolut besten Spieler aussuchen, abgesehen von Bayern und Dortmund. Die konnten diese ganze Mentalität und diese ganze Idee von heute auf morgen aber auch implantieren. Nur, das geht woanders nicht. Und deswegen, glaube ich, darf man nicht zu extrem da sein. Und ich glaube, von außen gesehen war das zu extrem. Er wollte zu extrem schnell RB Leipzig. Und man hat ja auch das Plakat am Stadion mal gesehen. Das spricht ja dann schon den Menschen aus der Seele. Das war ja das, was die Fans kritisiert haben und so. Und wenn es dann nicht direkt funktioniert, war es klar, dass sie direkt durchdrehen werden, weil ja, es ist ihr Verein und es ist ihre DNA.
Naja, klar. Und, muss man ja auch sagen, selbst Leonard spricht ja immer von der Wismut-DNA. Und ich glaube, implantierst du dann jetzt nicht einen anderen Verein oder die DNA eines anderen Vereins und sagst, wir versuchen mal, deren Spielstil irgendwie zu kopieren, auch wenn der ansatzweise erfolgreich ist. Weil ihr wart ja, das muss man ja wirklich sagen, die 3 Jahre davor mit dem Spielstil oder viele Jahre davor mit dem Spielstil immer erfolgreich. So, das war jetzt nicht immer der schönste Fußball, aber er war erfolgreich. Und ich glaube, die Menschen würden aktuell den Spielstil der letzten Jahre und vor allem die Punkte der letzten Jahre gerne wieder haben.
Wollte ich sagen, worüber reden wir? Bayern München kann darüber reden, hoch, wir wollen gewinnen, aber auch schön spielen.
Ja.
Aber also ich unterschreibe dir jetzt sofort, wir können die nächsten 5 Spiele von mir aus 5% Ballbesitz haben und 1-20 Torschüsse, aber wenn wir die nächsten 5 Spiele ein Tor schießen und damit 1-0 gewinnen, dann mache ich das sofort, weil nur darum geht's. Das ist das Einzige, was zählt, das sind die Punkte. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in Aue gedacht hat, boah, dieses Spiel gehe ich aber jetzt diesmal ins Stadion, weil die Jungs so unfassbar zelebrieren, weil wir da einen haben, der 7 Übersteiger macht und an 4 Mann vorbeigeht. Nee, das wusste man ja. Das ist nicht so, das waren wir nicht die Typen für. Aber man konnte sich ja mit uns identifizieren, weil es ist auch keiner unter Tage gegangen und hat gedacht, boah, heute hämmer ich aber im Kreis daraus. Nee, das musste einfach raus. Fertig ist. Da musste mal Luft werden. Und ich glaube, das haben wir Jungs damals auf dem Platz unfassbar gut umgesetzt. Und deswegen konnte man sich auch mit dem Spiel identifizieren. Und das war, fand ich jetzt in den letzten Wochen als Außenstehender nicht mehr so. Und deswegen konnte ich die Entscheidung absolut nachvollziehen.
Jetzt ist Marc Hensel da, hat ja schon interimsmäßig das Ganze gegen Regensburg und den HSV gemacht und ist jetzt auch bestätigt worden wird die Mannschaft weiter trainieren. Marc Hensel wirkt unheimlich engagiert dort an der Seitenlinie und ich muss ganz ehrlich auch sagen, Aue hat mir gegen den HSV echt auch leid getan, als sie dort in der 94. Minute in der letzten Aktion also so ein dämliches Gegentor fressen. Also bin jetzt weit entfernt davon, jetzt in den Auer Fanclub einzutreten. Aber das war aber absolut bitter, weil sie ja wirklich einen großen Kampf geboten haben, weil sie dem HSV wirklich die Stirn geboten haben. Und sie hatten in dem Spiel wirklich eigentlich auch den Sieg verdient.
Ja, man muss ja nur mal das Spiel davor schon sehen. In Regensburg liegt 2-0 beim Tabellenführer zurück, schießt in der 90. das 2-2, wo Martin Mendl mit vorne war, und kriegst in der 95. wieder das 3-2. Da war ja schon das erste Mal Euphorie 100, Euphorie minus 1000. Dann spielst du gegen Hamburg und denkst dir, boah, jetzt kommt auch noch Hamburg. Wenn du Pech hast, dann spielen die dich hierher und du verlierst wieder 4-0. Dann wäre mal alles kurz den Bach runtergegangen. Spielst wirklich ein Top-Spiel, kriegst in der 60. Minute die rote Karte, lässt kein Torschuss zu und hast eigentlich auch noch das Matchglück, dass der in der 92. Minute den Lupfer nicht ins Tor, sondern gegen die Latte macht und dann dieses Eigentor. Also das war ja echt, das wünschte ja wirklich niemanden. Und das war in dem Moment schon, wenn man dann sieht, was für ein Einsatz in den letzten Spielen gebracht wurde und du stehst trotzdem nur mit einem Punkt nach den 2 Spielen da, Da bin ich jetzt echt gespannt, wie sie jetzt in Karlsruhe spielen sie jetzt, glaube ich. Ne?
Genau.
Das ist auch jetzt nicht so ein leichtes Spiel, wie sie damit umgegangen sind. Und
wie siehst du denn
Mark Hensel? Ja, Mark Hensel, ich glaube, du kennst ihn ja auch als Spielertyp.
Ja.
Immer am Limit. Okay, zwei Stufen über dem Limit. Und genauso ist er als Trainer halt auch. Er will halt konsequent jetzt seine Idee. Ich glaube, er befasst sich ja auch. Ja, keine Ahnung, er hat ja in den letzten 2 Wochen da ja auch schon Interimstrainer gemacht.
Ja.
Der war wirklich, glaube ich, bis abends um 12 im Büro, hat dann 3 oder 4 Stunden geschlafen, weil da musste er noch 4 Stunden Schule vorbereiten und war dann wieder beim Training. Also er lebt den Verein auch komplett von vorne bis hinten. Also das muss man schon wirklich sagen. Und ich glaube schon, dass die Art, wie er jetzt da rangegangen ist, das absolut Richtige war, weil die Mannschaft brauchte halt wieder Leben und das hat er ihnen gegeben. Aber wie ich gerade schon sagte, im Endeffekt brauchen sie genauso wie wir die Punkte. Und dann kannst du noch so euphorisch, noch so lebhaft spielen. Das ist im ersten Moment schön, dass man sagt, boah, man kann sich wieder mit identifizieren. Trotzdem müssen halt Punkte kommen. Und die war jetzt nur 1 Punkt aus 2 Spielen. Und jetzt ist es zum ersten Mal, dass er Cheftrainer ist. Jetzt ist er dafür verantwortlich. Jetzt fällt es auf ihn in Anführungszeichen zurück, ob es klappt oder nicht klappt. Deswegen ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz neue Situation, ob man interimsweise ist oder ob man kurz im Feuerwehrmann ist oder ob man jetzt was aufbauen muss über die nächsten Wochen. Und aber ich glaube schon, dass er alles geben wird, um den Verein in der Liga zu halten und um den Jungs wieder Leben einzuhauchen.
Carsten Müller ist derjenige, der die Lizenz hat und deshalb dann interimsmäßig ins Trainerteam gestoßen ist. Carsten Müller aus der Nachwuchsakademie vom FC Erzgebirge. Was ich mich frage, wird Mark Hensel die kurze Hose auch im Winter tragen, wenn es in Aue dann auch schon mal ein bisschen zapfig ist und frostig ist? Weil, wie gesagt, das war ja jetzt schon beim HSV-Spiel ziemlich frisch, aber das scheint ihm nichts anzuhaben.
Ja, ich glaube halt aber auch, dass er das auch für die Außenwahrnehmung macht, weil dadurch sehen die Leute in dem Moment schon, okay, er will, er lebt. Und da, wenn er dann kein Schüttelfrost nach dem Spiel davon hat, und das kann er, glaube ich, nicht, weil er macht ja, glaube ich, auch 6 bis 7 Kilometer während des Spiels, also wenn man das so sieht. Deswegen gehe ich da mal schwer von aus, dass er das auch so weitermachen wird, weil ja, er überträgt quasi auch die DNA auf die Leute außen und das wollen sie. Und da er das ja auch seit Jahren lebt und das alles macht, gehe ich davon aus.
Dynamo, zuletzt jetzt mit der Niederlage beim FC St. Pauli. Über St. Pauli will ich auch gleich mit dir noch reden. Aber Dynamo ist vielleicht so ein bisschen das, was ihr in den letzten Jahren gewesen seid mit Erzgebirge.
Ja.
Haben sich jetzt so dieses Polster angefuttert und können von diesem Polster auch immer mal zehren und können auch sagen, ja, okay, wir können auch mal eine 0-3 Niederlage in Hamburg verknusen. Hamburg klappt eh nicht mit Dynamo Dresden. Die haben noch nie in Hamburg gewinnen können. Weder gegen den HSV noch gegen die U23 des HSV und auch nicht gegen St. Pauli. Das ist irgendwie eine Angststadt für Schwarz-Gelb.
Ja, das habe ich auch gelesen, den Artikel darüber. Ja,
74.
Und ja, Wahnsinn, ne? Also, wie es manchmal klappen kann und wie es nicht klappen kann. Ja, jetzt trotzdem muss man sagen, also der Sieg gegen Bremen davor die Woche, der war ja schon sehr, sehr überzeugend. Da hat man dann schon wieder Punkte geholt, aber auch jetzt 13 Punkte nach 9 Spielen ist schon ganz gut, gerade als Aufsteiger. Und ja, was ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, das Faustpfand sind die Heimspiele. Und wenn man dann so abliefert wie gegen Werder Bremen, dann wird man auch weiter seine Punkte sammeln. Auf Pauli darf man verlieren. Also da darf man definitiv verlieren. Sind nicht zu Unrecht Tabellenführer.
Das finde ich auch stark, dass das Dynamo jetzt wieder zu so einer Heimstärke zurückgewonnen hat. Das war auch schon in der Aufstiegssaison in der dritten Liga der Fall. Aber davor ist ihnen manchmal auch die Heimstärke abgegangen. Also da war da nicht mehr viel mit Rudolf-Harbig-Stadion, Olé und wir spielen vorm K-Block, sondern da gab es auch doch die ein oder andere Heimniederlage. Waren sie auch mal das schlechteste Heimteam in der Zweitligasaison und dann in der Abstiegssaison lief dann zu Hause sowieso nicht mehr viel zusammen.
Ja, aber es kann, weil dich diese 30.000 halt auch auffressen können. Also ich meine, damals in der Abstiegssaison kam halt in der Hinserie, dass das einfach so negativ gelaufen ist und 30.000 Menschen, die dann unzufrieden sind und die sich nicht mehr identifizieren können, geben natürlich das auch, das überträgt sich. Da merkt man ein Rauen und dann werden die Beine schwerer. Und dann in dem Moment, sage ich dir, wo sie die hätten gebrauchen können, als sie in der Rückserie den Anschluss gepackt haben. Ich meine, erinnern wir bitte uns nur an dieses Spiel gegen Aue,
da dachten viele, es ist, kommt jetzt die große Wende.
Wo dann nach dem 1-1-Ausgleich, das ist ja schon wieder explodiert. Also da muss man ja wirklich sagen, dieses Spiel, natürlich hat Patrick Schmidt ein unfassbar geiles Tor gemacht, das 2-1, aber dieses Spiel hat das Stadion gewonnen. Weil da haben ja 30.000 mitgespielt. Da hätte man diese gebrauchen können in dieser Corona-Zeit danach, weil ich glaube, dann, wenn das alles normal gelaufen wäre, glaube ich schon, dass Dynamo den Klassenerhalt damals geschafft hätte. Weil die Jungs einfach in der Spur waren, die Truppe war viel, viel besser als in der Hinrunde und die Fans waren wieder komplett da und die holen dir halt einfach diese 5 bis 8 Punkte in der Saison, die du brauchst da noch. Und ich glaube, das hat man ja auch in der Aufstiegssaison gesehen, so wie sie von Tag 1 diese Fans, diese Dynamik entwickelt haben und jetzt erst recht, wir steigen wieder auf und das trägt dich dann schon mehr und das hat sich nahtlos, Gott sei Dank, ins neue Jahr übertragen oder in die neue Saison übertragen und ja, solche Fußballfeste wie jetzt gegen Werder Bremen, wow. Also da kann man ja nur, da geht ja jeder freudestrahlend nach Hause und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Stadion jetzt am Wochenende wieder voll sein wird.
Also, da bin ich mal sehr gespannt, ob es wirklich voll wird.
Heute es liegt aber an der 3G, an der Regel.
Es ist ganz klar 3G-Regel und viele müssen halt jetzt natürlich für den Test noch bezahlen. Ja. Also sagen wir mal, ein Ticket kostet, sagen wir mal, roundabout 30 Euro. Da musst du für den Test vielleicht noch 10, 15 Euro zahlen, wenn du nicht
geimpft bist.
Also das wird dann schon teuer.
Ja, absolut. Und dann gehst du vielleicht noch mit deinem Partner ins Stadion oder vielleicht sogar noch mit deinem Kind dann.
Kaltgetränke, Bratwurst. Ne?
Dann bist du bei einem Tag bei knappen, weiß nicht, zwischen 100 und 150 Euro.
Ja.
Das ist dann eine Hausnummer. Also Jens, ganz ehrlich, das ist schon, da überlegt man sich zweimal, ne?
Aber definitiv. Wie gesagt, Nürnberg ist natürlich trotzdem ein geiles Spiel jetzt am Wochenende, weil ja Nürnberg auch richtig gut drauf ist. Du hast St. Pauli schon erwähnt, du hast gerade gesagt, gegen St. Pauli und auf St. Pauli darf man durchaus verlieren. Die sind jetzt gerade Tabellenführer. Das scheint mir mehr als nur eine Momentaufnahme zu sein. Die haben schon so eine starke Rückrunde gespielt unter ihrem Trainer und rocken jetzt weiter in der zweiten Liga.
Das ist, wollte ich sagen, die Rückrunde fing es ja schon an und jetzt gehen sie auch weiter durch, aber wenn ich halt aber auch den Kader sehe, also wow, also gerade dieses Mittelfeld mit einem Becker, mit einem Buchtmann, der jetzt wieder zu alter Stärke, überleg mal, vor 3 Jahren oder so war Buchtmann der absolute Spieler in der zweiten Liga, hatte dann Verletzungspech, dann hast du ein Hartl von Bielefeld dazugeholt, dann hast du ein Kire und vorne, ja, braucht man nicht drüber zu reden, also du hast einen Guido Burgstaller, du hast einen Max Jonok, der in Dresden ja auch funktioniert hat, der ja ein gewisses Element reinbringt, was andere Mannschaften nicht haben. Also du hast eine tolle Truppe da und auch die haben die Fans hinter sich, die diese Punkte holen. Dann haben sie ein paar Schlüsselmomente wie den Derby-Sieg gegen Hamburg. Die können dich schon tragen. Also ich sehe Pauli wirklich ganz weit oben, weil sie halt jetzt auch schon die Punkte haben, die anderen noch nicht haben. Ich meine, sie haben 5 Punkte vor dem HSV. Das sind 2 Siege, die HSV erstmal mehr holen muss. Ne? HSV hat das letzte Spiel unentschieden gespielt, nur gegen Aue. Also du weißt, wie schwierig 6 Punkte sind, die zu holen.
Aus den letzten 5 Spielen hat der ruhmreiche HSV, kann man sich schön saufen, kann man sagen, wir sind seit 5 Spielen keins verloren, aber eben auch nur 2 gewonnen, 3 unentschieden. Ne,
deswegen, absolut. Und jetzt ist so ein bisschen auch diese Form von Pauli, die sich gerade so entwickelt, boah, jeder hat schon echt Respekt. Also ich weiß noch, wie die im letzten Jahr uns mit Aue nach Aue gekommen sind und uns hergespielt haben. Ey, da war uns schwindelig nach dem Spiel. Da haben wir echt gedacht, boah, das war eine andere Liga. Und das übertragen sie gerade auch. Und ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Ich sehe die sehr, sehr weit oben. Und ich denke, Schalke wird jetzt demnächst vorstoßen auf die Aufstiegsplätze und dann mal schauen, wer da noch mithalten kann.
HSV spielt jetzt gegen Düsseldorf. Eigentlich schon fast, wenn man sich so ein bisschen auf die Tabelle guckt.
Musst du.
Ja, oder?
Ja, absolut. Musst du ja gewinnen.
Also St. Pauli ist stark. Regensburg, ob die das oben halten können, setze ich ein fettes Fragezeichen. Wird natürlich spannend. Am Freitag spielt Regensburg in Paderborn, die auch richtig stark drauf sind.
Nur gegen Kiel nicht, ne?
Ja, nur gegen Kiel nicht.
Wo ich das mal hätte gebrauchen können. Nein, definitiv. Ich glaube auch nicht. Aber Jens, 18 Punkte hat Regensburg schon. So, die haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Sie werden sicherlich bis Winter noch einen oder anderen Punkt dazu holen. Dann werden sie in der Rückrunde noch ihre Punkte holen und die werden ein ganz souveränes Ding dieses Jahr machen. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Gedanken haben, oh, jetzt müssen wir aber aufsteigen oder jetzt wollen wir aufsteigen. Ich sage, wenn jetzt denen jemand vorlegt, ihr werdet am Ende der Saison Elfter oder Zehnter, dann sagt
Unterschreiben
jeder
die
in
sofort.
Regensburg, top, super, machen wir genauso. Und da muss man einfach sagen, das spielt sich schon gut auf, aber ist trotzdem schön mit anzusehen, wie Regensburg gerade Fußball spielt, weil schon lebendiger und offensiver Fußball. Anders sehe ich zum Beispiel bei Paderborn, denen traue ich schon wieder zu, oben dabei zu bleiben, weil die haben so diesen Hurra-Fußball und ja, die haben sich schon so oft, ne, ich meine, die steigen ja jedes Jahr auf oder ab. Ich glaube, letztes Jahr war zum ersten Mal, wo sie nichts gehabt haben. Und gegen die ist einfach so eklig zu spielen. Also, ich meine, ich erinnere mich leider an das 8-3 im letzten Jahr zurück. Die haben einfach nicht aufgehört zu spielen. Die haben einfach nicht aufgehört zu spielen und zu stürmen. Und ja, die können halt echt nochmal in den nächsten Wochen einige Siege landen. Und wenn sie jetzt dann Freitagabend zu Hause gegen Regensburg spielen, mit einem Sieg haben sie auch die 20. Und ne, die können schön da oben mitspielen, weil die sind schon immer, ja, die sind immer so heiß. Das ist einfach auch eine eigene DNA, die Paderborn mittlerweile hat.
Und Paco, dann haben wir vor der Saison alle geredet über Hamburg, über Schalke,
Ja.
über Bremen. Und jetzt reden wir über St. Pauli oder Paderborn. Also, das ist schon verrückt. Also, und möglicherweise steigt dann einer von den beiden, also von St. Pauli oder Paderborn auf und nimmt dann schon mal einen der Aufstiegsplätze weg, wo wir gesagt haben, okay, das machen Bremen, HSV, Schalke unter sich aus. Oder vielleicht stößt noch Düsseldorf und Nürnberg mit rein von den großen Namen. Scheint nicht so zu sein.
Oder Hannover.
Ja,
Also war ja
Hannover ist
auch
eine
mal.
absolute Wundertüte. Also
Ne, also es
aus
war
dem
ja im
wer
letzten
ist
Jahr, wo man
mit
dachte, boah, wie können sie denn da landen? Aber dieses Jahr, da haben sich ja noch einen Ernst geholt, einen Stolz, einen Kerk. Dieses Jahr, da spielen sie oben mit. Jetzt sind sie wieder 13. und
ja.
dümpeln da unten rum. Also absolut verrückt. Aber warten wir mal ab, was ist denn noch mit Heidenheim? Du weißt, wie Heidenheim jedes Jahr ist. Ne? Die holen immer ihre Punkte. Auf einmal rutschen die da auch noch oben mit rein. Und dann gucken auf einmal zwei in die Röhre. Also, dass die großen drei, alle drei oben auf 1, 2 und 3 stehen, das sehe ich im Moment noch nicht.
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und die Liga scheint nervös zu sein, oder? Also wir haben ja jetzt schon vier Trainerwechsel erlebt. Also gut, Werner in Kiel ist selbst
Ja.
gegangen. Aber unten ist schon komplett durchgewechselt worden.
Ja.
Über euch haben wir schon geredet, auch über Aue haben wir geredet. Ingolstadt hat schon gewechselt. Kiel, ich hatte es
Ja.
gesagt, Werner ist von sich ausgegangen, Ole Werner. Aber nehmen wir zum Beispiel die dritte Liga, dort gab es erst drei Trainerwechsel. Also man merkt schon, ja, es ist natürlich ordentlich Feuer unterm Dach in der zweiten Liga und steht auch einiges auf dem Spiel.
Ja, extrem, ne? Also, wenn man sieht, die Fallhöhe von zweiter zu dritten Liga ist ja einfach so unfassbar riesig. Also, das kannst du ja kaum stemmen, dass du dann direkt wieder hochkommst, um diesen Profifußball aufrechtzuerhalten. Weil dann dümpelst du halt ganz schnell ja im Niemandsland rum. Siehe jetzt Würzburg, die jetzt sogar gegen
Genau.
den Abstieg in die vierte Liga kämpfen. Weil du kriegst es dann doch einfach nicht so leicht gestemmt, wie es jetzt zum Beispiel Dynamo Dresden. Aber warum hat es Dynamo hinbekommen? Weil sie die 5 Jahre davor unfassbar unter Ralf Minge gewirtschaftet haben und einfach trotz Corona ein Fundament hatten. Und auf dieses Fundament konnte man vernünftig aufbauen. Deswegen haben sie es hingekriegt. Aber auch als einzige Mannschaft, ne? Die anderen schaffen es nicht. Wenn ich jetzt so sehe, Duisburg jetzt, die kommen nicht mehr wieder hoch gerade. Also das ist so schwierig. Also deswegen und ich glaube, jeder weiß, wenn du jetzt absteigst, boah, das zu reparieren wird so schwer. Also denken dann viele, ja gut, dann wechseln wir jetzt nochmal den Trainer, weil es ist halt nun mal leider im Fußball so, der Trainer wird halt als erster ausgewechselt, weil vielleicht gibt der nochmal einen neuen Input und vielleicht kann man es dadurch dann nochmal wieder hinkriegen, dass man dann doch im nächsten Jahr auch wieder Zweitliga spielen darf.
Viele werden wahrscheinlich dann sagen, okay, wir gucken dann nochmal im Winter und notfalls müssen wir nochmal zwei, drei neue Spieler holen. Da erinnere ich mich auch an die Abstiegssaison von Dynamo Dresden, die
Ja.
dann auch nochmal wer bank gegangen sind und gesagt haben, okay, wir holen jetzt nochmal sieben, acht neue Spieler. Das Ergebnis ist bekannt. Es hätte klappen können, wenn Corona nicht gekommen wäre. Viel
Ja.
Konjunktiv. Aber da wird man auch in dieser Saison den einen oder anderen Zweitligisten sehen. Auch in der ersten Liga, der dann noch mal sagen wird, okay, wir müssen jetzt hier noch mal richtig was tun.
Ja, plus halt auch viele werden jetzt die Corona-Entwicklung beobachten. So, jetzt, wenn es wieder die Stadien gefüllt werden dürfen, bedeutet wieder deutlich mehr Einnahmen. Und dann werden auch viele, viele einfach auch wieder, wo man in den letzten Jahren vielleicht etwas anders gewirtschaftet hat, so dass man sagt, boah, jetzt halten wir erstmal das Geld irgendwie bei uns bei damit, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht. So, wenn es dann wieder alles voller wird, dann kann ich mich schon vorstellen, dass viele mehr ins Risiko gehen und sagen, ja, dann nehme ich mir doch nochmal den Spieler dazu, auch wenn ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann, aber es ist vielleicht derjenige, der uns den Klassenerhalt bringt und ja, dann zahle ich es im nächsten Jahr so ungefähr gleiches wieder aus.
Bleibt spannend in der zweiten Liga. Lass uns noch mal einen kurzen Abstecher in die erste Liga machen. Da hat es noch gar keinen Trainerwechsel gegeben. Einer der Kandidaten für den ersten könnte Hertha BSC sein. Carsten Schmidt, der Chef von Hertha BSC, ist jetzt zurückgetreten aus rein privaten Gründen. Ne? Aber da ist natürlich auch sportlich ordentlich Feuer unterm Dach. 6 Punkte, zwei, ja, mickrige Siege, sage ich mal, jetzt gegen die Aufsteiger, gegen Bochum und Greuther Fürth. Bei dem ganzen finanziellen Background beim Hauptstadtverein ist das eindeutig zu wenig. Und ich sag mal, Pardada, so sympathisch er zu sein scheint und wie sehr er auch dem Verein den Klassenerhalt zustande gebracht hat in der letzten Saison. Aber er sitzt auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl. Habe ich den
Ja,
Eindruck.
das Gefühl habe ich auch. Also muss man wirklich sagen, da gefühlt wartet man täglich darauf, dass jetzt kommt, so, Pal Dardai ist nicht mehr Trainer von Hertha. Ich habe das Gefühl, sie haben nur noch keinen anderen, also mit dem sie sich so zufrieden sind. Jetzt auch noch die Geschichte jetzt in der letzten Trainingswoche mit Boateng, was man in den Medien ja lesen konnte.
Ja.
Ja, weiß nicht, wirkt so ein bisschen komisch alles und aber ich glaube, es macht ja auch den Eindruck, als wenn er gar nicht so böse wäre, wenn es nicht mehr weitergehen würde, so, sondern wenn er wieder, ich glaube, in die Jugend zurückkehren könnte, wo er vielleicht mehr seine Stärken sieht, dass er Spieler entwickeln kann, als dass er da oben
Der Zampano sein
macht schon
muss.
den Eindruck, als ob Hertha, ja, eventuell Hoffenheim, könnte ich mir auch vorstellen, dass da der nächste Trainerwechsel stattfinden könnte. Oder Bielefeld vielleicht auch. Da könnte ich es mir auch vorstellen. Ich glaube, Bochum und Fürth erstmal nicht, weil sie wissen schon, wo sie herkommen.
Ja, irgendwann
Ja.
hast du ja auch die Treue zu deinem Aufstiegstrainer,
Ja.
oder? Und du merkst ja auch, okay, das ist eben eine ganz, ganz andere Hausnummer und die
Ja.
Kluft zwischen erster und zweiter Liga ist nochmal viel, viel größer geworden.
Ja, definitiv. Also. Wir haben es vor 2 Jahren mal im Pokal mit Aue erlebt, wo wir gegen Mainz 05 gespielt haben, wo man ja wirklich sagt, eigentlich, oh, Mainz eine kleinere Mannschaft. Da kriegt Mainz noch nach 10 Minuten eine rote Karte, wo wir gedacht, ja, jetzt können wir es auf jeden Fall packen. Und die haben es trotzdem so souverän gespielt und waren am Ende auch chancenlos. Also, ja, also wenn sie nicht wirklich einen absolut schlechten Tag haben, die Bundesligisten und der Zweitligist oder der Unterligisten einen Sahnetag hat, dann ist das schon schwierig und gerade über 34 Spieltage, also ist schon echt eine schwierige Hausnummer. Und ich meine, das sieht man ja auch in der Punktzahl von Greuther Fürth, die einen Punkt haben und gegen wen haben sie ihn geholt? Gegen Bielefeld.
Ja,
Na.
Bielefeld, du hast Bielefeld jetzt schon erwähnt. Bielefeld hat eben noch keinen Sieg zustande bekommen und das bricht ihnen so ein bisschen das Genick. Die vielen Unentschieden als Kellerkind. Irgendwann musste halt irgendwann auch mal ein Sieg einfahren. 4 Unentschieden, schön und gut, aber ein Sieg täte ihnen schon ganz gut. Jetzt spielen sie Kellerduell, richtiges Kellerduell schon am 8. Spieltag gegen den FC Augsburg, der auch noch keine Bäume ausgerissen hat in dieser Saison.
Ja, definitiv. Und da geht's, glaube ich, schon Sonntagabend. Ne? Sonntagabend
Ja.
hat mir mein Kumpel geschrieben. Da geht's schon um alles. Da musste jetzt mal, weil ja, die davor sind, so Frankfurt fängt gerade an zu punkten. Die haben jetzt
Ja.
in München gewonnen. Ne? Wahnsinnssieg, aber die haben jetzt schon mal wieder ihre 8 Punkte. So, Hertha, geht man einfach von aus. Also ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass egal wie viel Unruhe da ist, dass sie noch lange ganz unten rumdümpeln. Deswegen musste jetzt schon, weil jetzt die 4, die jetzt gerade unten stehen in der Bundesliga, die erwarte ich am Ende da eigentlich auch. Also von daher ist es schon sehr, sehr wichtig, da jetzt die 3 Punkte zu holen.
Das wird der Sonntag der Kontraste. Also wir haben Augsburg gegen Bielefeld, 17:30 Uhr. Also das ist schon tiefer Keller. Und dann aber das Duell ganz oben auf der Sonnenseite der Tabelle. Also Zweiter gegen Erster oder Leverkusen gegen Bayern. Also das sind zwei Teams, die momentan schon viel Freude bereitet haben in dieser Saison. Gerade Leverkusen mit dem neuen Trainer, mit Florian Wirtz, auf den momentan alle schauen, schon mit einer sehr, sehr starken Performance.
Ja, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Für mich so ein bisschen so das Dortmund der letzten Jahre. Also muss ja immer so sagen, so Bayern guckt man, aber die gewinnen ihre Spiele. Das ist so ein bisschen so, die sind einfach zu gut, die erdrücken den Gegner irgendwann. Dortmund war schon immer so, man hat so Dortmund richtig gerne geguckt, so weil Überfallfußball, Tempofußball, interessantes Spiel, weil so ein Leverkusen macht dies ja so genauso, so mit ihren extrem schnellen Außen. Sie haben einen geilen Torjäger im Moment mit Patrick Schick. Ich meine, der war bei der EM schon unfassbar gut drauf mit seinem unfassbar schönen Tor, ne, muss man ja sagen. So, der hat es nahtlos übertragen. Haben dahinter noch einen Alario, wenn der Schick mal nicht trifft. Und ja, Wirtz ist gerade, ist für mich unvorstellbar. Also, wie kann man in dem Alter so gut sein und Woche für Woche so abliefern? Und ja, wird ein spannendes Spiel, gerade auch in Leverkusen. Aber wahrscheinlich am Sonntagabend sagen alle wieder, ach, jetzt waren die Bayern, mussten sie wieder und jetzt waren sie da und haben 3-0 gewonnen.
Die Nachspielzeit.
Hast du Boxen geguckt?
Natürlich. Wow.
Also ich muss mal
Was war
sagen,
das?
das war episch. Man sollte mit dem Wort episch jetzt nicht inflationär umgehen, aber der Kampf Sonntag früh, boah. Also ich habe den
Ich
Mund
habe
gar nicht wieder zubekommen.
es in der Aufzeichnung gesehen. Also ich habe es auf der Rückfahrt geguckt, weil in der Nacht war, bin ich nicht aufgestanden. Das Problem war, ich habe die Überschrift auf meinem Handy gesehen, Fury gewinnt in der 11. Runde. Und als ich den Kampf gesehen habe, ich dachte, wie geht denn das? Also nach 7 Runden, wie konnte man denn da noch stehen, der Wilder? Also wie ging denn das? Und dann haben die, also das war, ich habe direkt meinen Eltern geschrieben, schaut euch diesen Kampf an, sowas habt ihr noch nie gesehen. Und war ja von Anfang bis Ende, vom Einmarsch, von der Hymne bis zum Knockout dann. Also das war Sport, da guckt man doch gerne hin.
Aber auf jeden Fall, also ich muss wirklich sagen, wer da für diesen Kampf eine Eintrittskarte hatte. Manchmal sind ja Boxkämpfe entweder nach 90 Sekunden vorbei oder es ist so ein Punktesieg, wo vielleicht mal zwei Schläge gab und kein Niederschlag und so. Aber der Kampf war doch jeden Cent wert. Also da gab es doch Action ohne Ende. Also es hat mich wirklich schwer begeistert und war ganz, ganz großes Boxen von beiden.
Ich war vor 15 Jahren oder so ungefähr mal beim Schwergewichtskampf von Klitschko und hatte da auch noch eine Knieverletzung, sodass ich mit Krücken den langen Weg vom Parkplatz, also der ganze Tag war schon anstrengend, bin in der Halle, wir gucken uns den Kampf an und irgendeiner hinter mir fing so an zu klatschen und ich wollte unbedingt in den Rhythmus mit reinkommen, drehe mich um, guck, oh, da war der Kampf vorbei, weil Klitschko ihm einen gegeben hatte und ich habe es einfach nicht gesehen. Ne? Und wenn ich dann diesen Kampf dann gesehen habe, da denkt, das war Boxen. Also der letzte war schon gut mit Joshua und Usyk, habe ich mir auch schon angeguckt. Also der Sport kommt langsam wieder. Also das ist schön zu sehen, finde ich, weil es ist doch schon eine Sportart, die uns doch immer eigentlich alle begeistert hat.
Ohne Frage. Aber man muss eben auch sagen, Tyson Fury ist momentan der Beste. Also weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in den sozialen Netzwerken. Er ist ja danach, also danach hat er noch im Ring gesungen. Also das gehört ja bei ihm immer dazu vom Publikum. Und danach ist er dann noch feiern gegangen. Steve Aoki, so ein DJ, der hat in
Hab's
Las
gesehen.
Vegas aufgelegt. Es ist ein Freund offenbar von ihm. Und da hat er dann noch Party gefeiert. Er hat nicht nur einfach so, sondern mit freiem Oberkörper und hat dort Party gegeben. Nach 11 Runden. Weißt du, was du mit mir nach 11 Runden Schwergewichtsboxen? Ich wäre 3 Jahre nicht mehr aufgestanden.
Ja, ist unglaublich, oder? Und es ist da einfach schon unglaublich, wenn der sein T-Shirt schon auszieht. Und wenn man bei allem Respekt aber denkt, das hat doch nichts mit Sport zu tun, wie der aussieht. Und wenn ich dann den Wilder dagegen sehe, also so muss doch ein Sportler aussehen. Und dann 11 Runden lang marschiert der da durch diesen Ringkampf immer wieder drauf, schlägt zu. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er nicht auch einstecken musste. Der hat ja auch unfassbare Schläge kassiert. Also phänomenal und ja, den Kampf habe ich echt genossen und da wäre ich gerne vor Ort gewesen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Dachte ich, ach Mensch, jetzt in Las Vegas sein und den Kampf sehen. Wie gesagt, das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste gewesen. Fand ich, hat mich unheimlich angeflasht. Wie sieht es denn eigentlich grundsätzlich bei dir mit US-Sport aus? Bist du da Fan? Guckst du da? Bist du für eine Sportart besonders zu begeistern?
Ja, also ich gucke sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, ich bin in Anführungszeichen der typische für mich Goat-Fan, so dass ich sowohl LeBron James als auch Tom Brady, richtig toll finde. Ich weiß, du hast andere Mannschaften auf
Nee. Bei LeBron James bin ich
ja. LeBron James.
Den finde ich ziemlich gut. Also muss ich sagen.
Ach so,
aber,
okay.
Ja, aber ich gehe eben zum Beispiel der Kollege Schupan. Der ist ja dann den Teams, nicht mit den Teams mitgezogen, sondern der hat gesagt:
Spieler.
LeBron James wechselt jetzt nach Cleveland. Jetzt bin ich Cleveland-Fan. Oh, der wechselt nach Los Angeles. Jetzt bin ich Lakers-Fan. Nee,
aber so bin ich komplett auch. So bin ich komplett auch. Ja, weil ich einfach ihn spielen sehen will. So,
bei Brady kenne ich auch so viele, die dann, als er aus Boston weggegangen ist, die wussten bis vor 2 Jahren nicht, wo Tampa liegt und wissen jetzt auf einmal, jetzt bin ich Buccaneers.
Ja gut, ich muss sagen, beim Football bin ich gar kein Fan von einem Verein, da gucke ich einfach nur die 3, 4 Spieler, die ich einfach interessant finde, wenn sonntagsabends was läuft, dann gucke ich es gerne, den Super Bowl gucke ich unfassbar gerne. Also da glaube ich, da weiß ich zu wissen, dass du definitiv tiefer in der Szene drin bist.
Aber Basketball ist schon so ein bisschen
ist aber einfach, da bin ich total, aber da bin ich halt richtiger LeBron James Fan, weil ich die Art und Weise, wie man so dominant spielen kann und so gut spielen kann und ja, mittlerweile ja auch ein echter Teamspieler geworden ist. Also er macht seine Mitspieler ja auch so viel besser. Ist halt das Blöde, dass er jetzt in Los Angeles spielt, dass die Zeitversetzung echt so extrem ist, dass man ja die spielen ja wirklich fast immer nur mitten in der Nacht, die Sonntagabendspiele. Ja, das ist mir zu extrem, also das kann ich kaum. Da muss ich dann für die Finals, da bin ich dann doch immer dabei. Da waren sie ja dieses Jahr leider früh raus. Aber insgesamt ist schon beeindruckende Sportarten. Und wenn man dann in Amerika ist, dann will man sowieso alles sehen, ob es Football ist, Basketball oder Eishockey.
Genau, das geht mir dann genau. Und da hast du ja dann kein Problem mit der Zeitverschiebung. Dann kannst du es richtig genießen, dann kannst du in die Bar gehen, kannst an die großen Bildschirme gucken oder kannst in die Halle gehen und kannst es anschauen. Und dann ist der Müdigkeitseffekt nicht da, der bei jedem einsetzt. Also nachts um 1 oder 4.30 Uhr.
Ja, normal.
Das ist,
Aber deswegen lebe ich Las Vegas nicht wegen dem Zocken dort, sondern den Sportbars ist ja einfach, du kannst großartig, dich ja wirklich, oder? Am Abend schön da hinsetzen und du hast 15 Bildschirme und siehst 15 verschiedene Spiele. Also das ist doch Leben.
Das nehme ich mir jetzt auf, weil mich auch immer wieder Menschen fragen, was ich so an Las Vegas liebe. Und genau das ist der Punkt, dass man dort wunderbar Sport genießen kann und es wirklich faszinierend ist. Und die Stadt ist auch irgendwie faszinierend. Also weil sie eine Stadt der Kontraste ist. Also ich weiß, es gibt Menschen, die hassen sie regelrecht, die sagen, nee, hör mir auf mit Vegas. Aber es gibt eben auch genauso viele, die sagen, großartig.
Ja, ich bin derjenige, der auf der Seite großartig steht.
Dann haben wir zum Schluss noch eine schöne Gemeinsamkeit gefunden. Paco, das hat Spaß gemacht. Ich sage mal, alle guten Dinge sind 3. Also wie gesagt, es schreit unbedingt nach einer Wiederholung. Der November ist ein grauer Monat. Dann lass uns den nächsten Podcast zu einem Highlight machen. Im November würde ich mich wieder bei dir melden.
Können wir sehr gerne machen und ich hoffe, dass wir dann besser dastehen.
Das schauen wir mal. Aktuell Tabellenplatz 16. Wir werden das weiter verfolgen und toi toi toi, viel Erfolg an der Ostsee, im Ostseestadion. Dynamo Dresden spielt dann am Sonntag gegen Nürnberg, aber ich werde, und das gebe ich gerne zu, ich schaue jetzt immer auf den SV Sandhausen. Das war jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht so primär der Fall, aber seitdem du dort bist, gucke ich auch immer, was der SV Sandhausen macht.
Das freut mich doch sehr.
Paco, Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, mein Lieber. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.